dass es Gott nur für gut gefunden hat, den heiligen Engeln einmal die Möglichkeit zu geben, ihre Weisheit unter Beweis zu stellen. In dieser Gesetzesauferrichtung. Wenn wir hier lesen, abgebrochen die Zwischenwand der Ummauerung, der Umfriedigung, was ist das? Das ist nicht irgendein Gartenhaken oder ein Zwischenmäuerchen zwischen zwei Bauern, sondern bei Salomo, im Tempel Salomos war dort, wo bei Mose nur der Scheidevorhang hing, eine Wand, eine Mauer und ein Vorhang. Und in dieser Wand zwischen Heiligtum und Allerheiligsten war eine große Türöffnung, Türflügel von Ölbaumholz, alles Geist und Leben darstellen. Und die Ummauerung des Ganzen, die Zwischenwand zwischen Heiligtum und Allerheiligsten, bei Mose nur ein Scheidevorhang, eine Zwischenwand, die schied zwischen Allerheiligsten der Gegenwart Gottes und dem Heiligtum, das ist hier gemeint. Hat Gott in Christo auf Golgatha vollständig abgebrochen und den Vorhang hat er denn zerreißen lassen. Und diese Zwischenwand, diese Scheidung, Trennung zwischen Gott und den Dienenden im Heiligtum, dem Volk überhaupt, schon ganz, bedeutet nichts Geringeres als die Feindschaft, stellt das dar. Das Gesetz richtet eine Feindschaft, eine unbarmherzige Feindschaft auf. Ist gut, dass Gott die auf Golgatha in Christo abgebrochen hat. Warum lächle ich jetzt? Na ja, wenn man im Hause Gottes zu Hause ist, darf man dann lächeln bei den schwierigsten Problemen, die einem unter die Nase gerieben werden, nicht in der Bibel. Weil dann alle höchst theologischen Probleme, die vor allem dem Apostel Paulus geoffenbart worden sind und die wir nicht verstehen, nicht? In den Darstellungen der Einzelheiten im Hause Gottes, schon bei der Stiftshütte, alle so wunderbar erklärt sind, dass jedes Sonntagsschulkind es dann verstehen kann, wenn man es ihm sagt, ja, wie die Bibel selbst die Dinge auslegt und was die bedeuten. Warum habe ich gelächelt? Zuerst sagt Gott dem Mose, sieh zu, dass du die Hütte genau so konstruieren lässest, wie ich dir nach dem Modell, das ich dir auf dem Berge Sinai davor darüber gezeigt habe. Mache das genauso. Und zwar so, dass die ganze Hütte ein einziges Ganzes sei, nicht zwei Räume. Ein Raum. So war es von Anfang an, bitte. Und erst etwas später gebietet Gott dem Mose, jetzt Achtung, hänge ein scheidendes, ein trennendes auf, wo? Unter die 50 goldenen Ringe der Zusammenfügung. Nicht mehr. Hänge etwas scheidendes, trennendes, Feindschaft aufrichtendes, unter was, an was auf? Unter die Zusammenfügung, wohl zusammengefügt. Da haben wir ja den größten Gegensatz, den es gibt. Ne? Scheidung ist das Gegenteil von zusammen, wohl zusammenfügen. Stimmt's? Ne? Also. An was für ein Ding wurde das scheidende, Feindschaft erzeugende aufgehängt? An der Zusammenfügung, an der Versöhnung. Das nennt die Schrift die Versöhnung, die Zusammenfügung. Wissen, was getrennt ist. Die war zuerst da. die 50 goldene Klammern haben die zwei Riesenteppiche, der eine über dem Heiligtum und der andere über dem Allerheiligsten, nicht? Zusammengefügt zu einem Ganzen. Die 50 goldenen Ringe, bitte. Da haben wir ja schon das Halbjahr, wo da sowieso schon alles versöhnt sein wird. Jetzt stelle ich wieder die dumme Frage. Hängt die Feindschaft an der Versöhnung oder die Versöhnung an der Feindschaft? Wie? Die Feindschaft hängt an der Versöhnung. Fällt die Versöhnung weg oder die Feindschaft? Halleluja. Also wäre es gut, wenn wir auch etwas besser im Hause Gottes zu Hause wären. Und die Dinge betrachten und dann den Herrn fragen, was bedeutet das? Und dann nicht sich seine eigenen Gedanken machen, sondern die übrige Schrift fragen, was die Dinge bedeuten. Abgebrochen hat die Zwischenwand der Umzäunung, der Ummauerung, der Umfriedigung. Indem oder nachdem er in seinem Fleische die Feindschaft, das Gesetz der Gebote in Satzungen, in Dogmen, was hat er da? In Dogmen hinweggetan hatte, auf dass er die zwei Frieden stiften, keine Feindschaft. Jetzt kommt die Versöhnung, jetzt kommt die Zusammenfügung, jetzt kommt die Versöhnung in sich, wenn die Feindschaft beseitigt wird, abgebrochen wird. Dann ist das Ganze wieder ein. Übrigens, habt ihr auch schon darüber nachgedacht oder euch gestoßen daran, dass wir in Hebräer 9 lesen, da wird ja werden die Dinge der Stiftshütte erwähnt. Und dann heißt es, ja, die letzten Gedanken der Vollendung Gottes sind noch nicht, was deren Erfüllung betrifft, herangekommen, solange die erste Hütte noch Bestand hat. Ja, da müssen wir fragen, ja, wird denn die erste Hütte ist das Heiligtum, die zweite Hütte ist das Allerheiligste im Zusammenhang dort. Da muss denn das Heiligtum abgebrochen werden vorher. Ja, nicht. Aber wenn keine Zwischenwand mehr ist und kein Scheidevorhang hängt, wo ist dann die erste Hütte? Also, da gibt es keine erste und keine zweite mehr. So wunderbar, überragend, mathematisch, in göttlicher Präzision liegt das Wort Gottes vor uns. Das Gesetz der Gebote in Satzungen hinweggetan hatte. Also auch die 4 oder 5 Satzungen sind mit Christus begraben. Merken wir uns das. Gott macht ganze Arbeit. Das Gesetz duldet nicht die kleinste Übertretung. Jakobus darf und muss schreiben, wenn ich alle Gebote halte des Gesetzes und strauchle nur in einer Satzung, dann bin ich das Ganze schuldig. Was nützt mir eine Umfriedigung? Wunderbar mit Traggeflecht, mit irgendwo von einem Park oder einem Garten. Wenn, sagen wir, in der Umfassung, das heißt ein paar hundert Meter oder ein Kilometer im Ganzen, wenn nur an einer Stelle so ein großes Loch ist, wie viel ist dann das Ganze wert? Nicht mehr. Und jetzt umgekehrt, ist die Gnade Gottes noch heikler. Die dulde keinen Atomkernmittelpunkt vom Gesetz oder Werk oder des etwas. Sonst ist Gnade nicht mehr Gnade. Haben wir schon gemerkt, dass nach Galater 4 ein wenig Gesetz in der Gnade, was ist? Sauerteig, alter Sauerteig, der die ganze Sache der Gnade verdirbt. Nicht mehr Gnade sein lässt. Dann seid ihr aus der Gnade gefallen. Christus vergeblich gestorben. Auf dass er die zwei Friedensstiftend, Achtung, in sich selbst. Wer hat da noch was mitzuwirken? Welcher heilige Engel oder welches Gebot, welche Satzung, welche irgendeine herrliche, weiß was für geschöpfliche Gerechtigkeit oder ist etwas? Die zwei Friedensstiftend in sich selbst. Zu einem neuen Menschen. Schüfe. Und die beiden in einem Leibe mit Gott versöhnte. Durch das Kreuz, nachdem er durch dasselbe die Feindschaft des Gesetzes getötet hat. So, noch einmal. Wir haben ja gestern Abend am Anfang etwas vom Gesetz gehört. Ne? Und noch darauf hinweisen dürfen oder müssen, nicht? Dass Jesus sich distanziert von diesem Gesetz. Steht nicht in eurem Gesetz geschrieben, sagt er mehrmals. Ich aber sage euch. Und wenn wir bei David vom Gesetze Gottes lesen, oder er seinen Gott oder seinen Herrn anspricht, dein Knecht hat Lust an deinem Gesetz, das ist nicht das Gesetz vom Sinai, bitte. Katastrophe, wie wir gelehrt worden sind. Bitte Hebräer 10 aufschlagen. Ne? Ja, Hebräer 10, Vers 3. Aber in jenen Opfern ist alljährlich ein Erinnern an die Sünden. Denn unmöglich kann Blut von Stieren und Böcken Sünden hinwegnehmen. Ja, also nach dem Gesetz war das so. Jetzt kommt das göttliche Urteil darüber. Darum, als er, Jesus, in den Kosmos kommt, in die Schöpfung, persönlich, spricht er, Schlachtopfer und Speisopfer hast du, Gott Vater ist gemeint, nicht gerührt, erstens. Einen Leib aber hast du mir bereitet. Was hat das miteinander zu tun? Vorerst sagt Jesus zum Vater, du hast mir aber einen Leib bereitet in der Gleichgestalt des Fleisches der Sünde, wie die gefallene Menschheit einen Leib hat. Stimmt. Weshalb? Denn nach einer Formulierung des Gesetzes von heiligen Engeln angeordnet gilt, ohne Blutvergießen gibt es keine Vergebung. Eine solche Verfügung kommt auch nicht aus dem Herzen Gottes. Nur genehmigt von Gott. Und wunderbar wissen zu dürfen, dass ja Gott durch Jesus Christus die ganze Anordnung und die Anträge zu diesem Gesetz geprüft und dann für gut gefunden hat. Aber kein Wohlgefallen daran hat. Und als vollkommene Sache sowieso ganz, als Ganzes ablehnt. Wissen zu dürfen, dass Gott, weil er die Dinge angehört, entgegengenommen, soweit sie in unserer Bibel, im Worte Gottes festgehalten sind, sanktioniert, genehmigt hat und damit gleichzeitig die ganze Verantwortung persönlich übernommen hat für alle Folgen, dass dieses Gesetz überhaupt zustande kam und was es an Toden, Verdammnis ausrichten werde. die Konsequenz vollkommen auf sich genommen, hat sich in Christo nicht nur unter dieses Gesetz gestellt. Stimmt das? Christus unter Gesetz? Genau. Vom Weibe geboren, unter Gesetz gestellt. Gott in Christo, nicht nur unter dieses Gesetz gestellt, sondern sich mit diesen Flüchen und Satzungen und Geboten und Vorschriften direkt identifiziert. Verflucht ist jeder Mann, der am Holz hängt. Hängt eines Tages ein Mann am Holz? Wie heißt er? Jesus Christus. Ist er der Sohn Gottes? Ist er Gott? Jawohl. Hat er sich identifiziert, auch mit den Flüchen? Alles, alles. Hat er also die ganze Verantwortung auf sich genommen? Nicht nur das. Gewaltige Gottesordnungen, einen, also Schlacht und alle die Opfer hast du Gott nicht gewollt, einen Leib aber hast du mir bereitet. Ja. Dass ich jetzt alle Opfervorschriften des Gesetzes nach dem Fleisch und nach den Buchstaben in meiner Person zusammenfassen und erfüllen kann. Nach göttlicher Weise, bitte. Nein, lehre mich was für Satzungen. Deine Satzungen, bitte. Lernen wir einmal klar lesen und hören, was wir lesen, kann man das? Das einfache Wort Jesu. Meine Schafe hören, darf ich mal so sagen, ob das, was das Ohr hört, die Stimme des guten Hirten oder sonst eines Hirten ist. Meine Schafe hören dessen Stimme. Gibt es noch andere Stimmen in der Welt? Paulus schreibt, es gibt viele Stimmen in der Welt und dann ganz heilige und ganz wunderbare, an denen Gott aber nicht nur kein Wohlgefallen hat, sondern ablehnt, als von ihm herkommend. So könnte man beliebig weiterfahren. Einen Leib aber hast du mir bereitet. Ja, liegt in diesem Wort sonst noch etwas? Als Lohn der Schmerzen in diesem Menschenleib hat Gott ihm noch was für einen Leib bereitet? Einen Leib der Herrlichkeit, haben wir mit dem etwas zu tun? Dessen Glieder wir sind. Und da unser alter Mensch mit Christus gekreuzigt worden ist und mit Christus am Kreuz gestorben ist und mit Christus begraben worden ist von Gott, hat Gott uns dann auch identifiziert mit dem Gekreuzigten nach dem alten Menschen. Aha. Deshalb wisst ihr nicht, dass eure Leiber, der ganze alte Mensch, schon was ist? Glieder Christi sind. Unsere Leiber. Wie? Wer hat das gehört? Auf Hoffnung. Das steht hier nicht. Da steht, wisst ihr nicht, dass eure Leiber Glieder Christi sind? Von Hoffnung steht da nichts. Das ist so. Weil wir Tatsache, bitte jetzt, gut, dass du das gesagt hast. Warum? So lesen wir und verlegen die Sache in die Zukunft. Falsch. Die göttliche Realität ist, was die ganze Vergangenheit betrifft, wir sind nicht mehr zeitlich gebunden, wie die Welt und die ganze Schöpfung, sondern wir sind überzeitlich mit Gott in Christo verwendet. Sind wir, bitte. Also nicht, wir haben eine lebendige Hoffnung, Dinge, die wir noch nicht sehen. Aber was die Schrift als vollendete Tatsache uns präsentiert, haben wir genauso zu nehmen wie geschehen. Bitte, wenn wir lesen, das Alte ist vergangen, dann ist das ein Ausspruch des Heiligen Geistes, vor welchem wirklich das Gegenwärtige gar nicht mehr existiert. alles schon in Christo vollkommen ist. Und da sollten wir uns, steht geschrieben, auf uns sind schon die Enderträgnisse aller Äonen gekommen. So, jawohl. Das heißt, alles, was jetzt noch geschieht in dieser Schöpfung, dürfen wir von der Vollendung her, aus der Ruhe Gottes, beurteilen. Ja, ich weiß gar nicht, was ich gesagt habe. Euer Lachen sagt mir, ihr habt mich verstanden.
Eine Ergänzung dazu, ich habe hier die Knoch-Übersetzung. In diesem Zusammenhang heißt es, einen Körper aber passest du mir an. Wenn wir ins Kleidergeschäft gehen und ein neues Kleid kaufen, dann müssen wir das manchmal lange anpassen, bis es passt. So geht es mit dem Körper auch. Der muss angepasst werden, der Person Jesu Christi. Wie lange geht das, bis er einen Körper, ein Kleid sich angepasst hat? Wir sind solche, die angepasst werden müssen.
Jawohl, danke. Einen Leib aber hast du mir bereitet. An Brandopfern und Opfern für die Sünde, also alle Opfer im ganzen Gesetz. Zuerst haben wir gelesen, hast du nicht gewollt, spricht der Sohn zum Vater. Kennt der Sohn das Herz des Vaters? Und hier, an Brandopfern und allen Opfern für die Sünde, hast du kein Wohlgefallen gefunden. Also Gott selber hat es nicht gewollt und hat kein Wohlgefallen gefunden. Und die Stelle im Alten Testament, wo dieses Wort zitiert wird, im Psalm 40 oder 44, heißt es, hast du nicht gefordert? Also alle diese Gebote in Satzungen, erstens, hat Gott nicht gewollt. Zweitens, hat er kein Wohlgefallen daran. Drittens, hat er nicht gefordert. Wer denn? Bitte. Diese Dinge zu sehen und zu verstehen, sind deshalb so lebenswichtig für uns heute in diesem Leben. Warum? Damit wir einen Blick dafür bekommen, wie es im Herzen Gottes, unseres Vaters, aussieht. Und das sieht es nach unserer bisherigen und üblichen Belehrung nicht so aus, dass wir innerlich völlig zum Frieden und in die Ruhe Gottes eingehen können.
Das stimmt.
Ja. Oh. Da sprach ich, Jesus, zum Vater. Siehe, ich komme in der Rolle des Buches, des Gesetzes unten, steht von mir geschrieben. Aha. Warum hat Gott alle diese sonderbaren, ihm nicht gefälligen, von ihm nicht gewollten, von ihm nicht geforderten Dinge überhaupt in sein Wort aufgenommen? Weil er, bevor er die Anträge der Engel genehmigt und zum Beschluss erhoben hat, genau geprüft hat, stimmt jeder Buchstabe der Anträge, die ich jetzt genehmige, mit dem überein, was ich in meinem Vorsatz schon vor Grundlegung der Welt festgelegt habe, mit meinem Sohn auf Golgatha zu tun. Erst dann hat er diese unbarmherzigen Dinge genehmigt und in sein Wort aufnehmen lassen. Bitte, noch einmal, verflucht ist jeder Mann, der am Holz hängt. Warum hängt er am Holz? Weil er ein Gebot übertreten hat. Da muss ihn noch der Fluch treffen, dass dieser Fluch unwiderruflich ist. Das Gesetz kennt keine Wiederbringung aus dem Fluch, keine Wiederbringung aus dem Tod, keine Wiederbringung aus der Verdammnis. Wissen wir jetzt, woher die der Widerspruch gegen die Lehre kommt, dass Gott das All versöhnt hat in Christo Jesu. Wissen wir, woher das kommt? Lehrt die Schrift das? Jawohl, aber welche Schrift? Das Gesetz vom Sinai. Da sprach ich, siehe, ich komme in der Rolle des Buches, steht von mir geschrieben. Vater heißt das, ich habe dich verstanden. Du hast nicht die Tiere und all das und drum und dran und die Flüche und so weiter gemeint, sondern auf die deine geliebten Geschöpfe gezielt gemeint, sondern du hast dich und mich gemeint. Denn der Sohn tut, vollbringt nur was? Was er vorher den Vater hat tun oder vollbringen sollen. Hat der Sohn eines Tages, als es noch keine Tage gab vor Grundlegung der Welt, den Vater sterben sehen um eine verlorene Schöpfung, um das einem Gesetz Unmögliche möglich zu machen? Ah. Siehe, ich komme in der Rolle des Buches, steht von mir geschrieben. Vater, du hast immer mich gemeint. Nicht nur verflucht ist jedermann, der am Holz hängt, sondern auch. An jenem Tage sollt ihr, hohen Priester, ein Lamm schlachten ohne Fehl. Konnte Gott diese Satzung auch aufnehmen, aber nur mit schwerem Herzen. Waren es die hohen Priester nach dem Gesetz vom Sinai, die dieses eine Lamm geschlachtet haben? Genau nach dem Gesetz. Nicht? Hat Gott das Gesetz bestätigt? Nein, sie ist sogar identifiziert mit dem Gesetz. Aber so identifiziert, bestätigt und erfüllt auf Golgatha, dass das Gesetz restgültig noch was anzumelden hat, seit Golgatha. Gar nichts mehr. Und jetzt kommen wir zurück, Apostelgeschichte 1. Die Dinge des Reiches. Duldet da Gott noch das Gesetz vom Sinai? Antwort? Das Reich der Himmel für Israel auf der Erde, das Reich Gottes für Israel auf der Erde ist vorerst einmal das tausendjährige Reich. Ist da noch die Rede vom Gesetz? Bitte schön. Da lässt Gott dieses Gesetz noch einmal ausgehen von Zion. Und das Wort Gottes von Jerusalem. Etliche Übersetzer geben sich Mühe, hier dann nicht Gesetz zu schreiben, sondern die Lehre oder sowas. Nein, es ist die Tora. Es sind die fünf Bücher. Steht da. Und dann stelle ich die Frage, warum lässt Gott das tausendjährige Reich nur einen Tag lang dauern? Ja, wie stimmt das in sich selbst überein? Geht das tausendjährige Reich nur einen Tag? Ja, von Gott aus, nur einen Tag. Mit was für einem herrlichen Ergebnis endet dieses Reich? Maximal Katastrophe, wie die ganze Erde und Menschheit noch nie gesehen hat. Wissen dann die Herren Gesetzgeber, dass ihre Weisheit wirklich was ist? Endgültig wissen sie es dann, Torheit. Denn wir lesen, seinen heiligen Engeln legt er Torheit zur Last. Sie sind genauso heilig, gerecht und gut wie ihr Gesetz. Wissen aber nichts von Liebe und Barmherzigkeit. Alles, was wir von Liebe und Barmherzigkeit im Gesetz und den Propheten lesen, sind Aussprüche des Gottes, der Liebe und Barmherzigkeit ist, in einem Maße, dass er selber in seiner Liebe wie viel Böses zurechnet. diese Liebe Gottes in Christo Jesu rechnet Böses nicht zu. Das glauben ihm auch die Gläubigen nicht.
Sonst würden sie an die Versöhnung des Alls glauben.
Aha, danke. Rechnet Böses nicht zu. Gott selbst müsste gar nicht vergeben.
Bitte Kassette wenden.
Oh. Nur um des Gesetzes, der Forderungen des Gesetzes willen. Wenn ich etwas nicht in Rechnung stelle, was habe ich da abzuschreiben? Oder? Gott war in Christo und versöhnte das All mit sich selbst, ihnen ihre Übertretungen nicht zurechnen. Wer ist da inbegriffen? Alle Geschöpfe im ganzen Weltall. Ihnen allen ihre Übertretungen nicht zurechnen. Und dann ist Gott weiter ganz bescheiden in seiner Art und stattet uns aus mit Schuhen der Bereitschaft des Evangeliums des Friedens, dass wir die Menschen bitten, lasst euch versöhnen mit diesem wunderbaren Gott. Mit dem Gott, der euer Böses und eure Übertretungen überhaupt nicht zurechnet. Der euch liebt, ohne Anfang und ohne Ende, und den Beweis dafür reichlich gebracht hat. Um deinen Willen, o Gott, zu tun. Aha. Einerseits hat Gott, was die Forderungen dieses Gesetzes betrifft, nach dem Fleisch. Ne? Weder gewollt, noch gefordert, noch wohlgefallen daran. Aber jetzt in Christo, ne? Deshalb hat er diese Dinge genehmigt und ins Wort Gottes aufgenommen. Ne? Denn der Buchstabe des Gesetzes, der kann nur töten. Ne? Nach Meinung der Engel zum Leben gegeben, erwies sich in der Praxis der Durchführung als ein Dienst des Todes und der Verdammnis. Großer Irrtum. Kosmischer Irrtum. Indem er vorab, um deinen Willen, o Gott, zu tun, hat Gott Wohlgefallen daran gehabt, dass sein Sohn bereit war, nicht? Sich zu identifizieren mit diesem Gesetz und alle Folgen, alle Flüche auf sich zu machen, auf sich zu nehmen und sich sogar zur Sünde der und Irrtum der ganzen Schöpfung machen zu lassen, identifizieren zu lassen. Dass dem Gesetz Unmögliche, nämlich dass ein vom Gesetz Verfluchter wieder gerettet, ehe wieder herauskommen kann, ne? Tat Gott in Christo Jesu. Ist es also jetzt möglich? Was wurde dem reichen Mann gesagt, als ihn dürstete und der Gluthitze des Gerichtes bat? Unmöglich. Weder dass jemand kommen kann, um den Durst zu stillen, noch dass du zu uns herüberkommen kannst. Unmöglich. Ja? Nach dem Gesetz unmöglich. Ist es jetzt möglich? Steht ganz am Ende unserer Bibel geschrieben, wen dürstet, was? Und wer lädt da ein? Der Herr, der Geist und die Braut sprechen. Wen da dürstet, der komme und nehme das Wasser des Lebens umsonst. Wer da will, will der reiche Mann. Hat er Durst, darf er jetzt kommen. Halleluja. Aber erst wann darf er kommen? Wenn er seinen 5 Brüdern gesagt hat, kommt auch, ihr dürft auch kommen. Wer es hört, der spreche, komm, 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 komm. Bis der letzte Hintermann auch gekommen ist. Indem er vorher sagt, Schlachtopfer und Speisopfer und Brandopfer und Opfer für die Sünde hast du nicht gewollt, noch Wohlgefallen daran gefunden, die nach dem Gesetz dargebracht werden. Ist die Sache klar? Bitte. Ganz klar. Sprach er dann, siehe, ich komme, der Sohn zum Vater, um deinen Willen zu tun. Er nimmt das erste weg, ersten Punkt vom Sinai, auf dass er das zweite aufrichtet. Durch welchen Willen wir geheiligt sind. Also sind wir geheiligt. Es handelt sich für uns um das geheiligt Sein. Denn heiligen soll sich ja niemand etwas selbst wollen. Das wäre gleichbedeutend mit sich selbst salben, mit heiligem Salböl. Gesalbt wird man. Wir, was steht da? Sind wir geheiligt worden? Christus ist uns gemacht, erstens zur Weisheit und dann nicht zur Heiligung, sondern zum Geheiligtsein. Unser Geheiligtsein ist genauso ein Geschenk der Gnade Gottes, ohne jede Bedingung, wie dass Christus uns zur Weisheit und zur Gerechtigkeit und zur Erlösung gemacht hat. Durch welchen Willen wir geheiligt sind, durch das ein für allemal geschehene Opfer des Leibes Jesu Christi. Ein für allemal geheiligt. Walter? Robert?
Halleluja.
Du hast noch nachdenklich reingeschaut. Weißt du? Man muss ja rausholen. Und jeder Priester steht täglich da, den Dienst verrichtend und oft dieselben Schlachtopfer darbringend, welche niemals Sünden hinwegnehmen können. Ist das Gesetz also ein Irrtum? Er aber, nachdem er ein Schlachtopfer für Sünden dargebracht, hat sich auf immer dargesetzt zur Rechten Gottes, fortan wartend, bis seine Feinde gelegt sind zum Schämen seiner Füße. Denn mit einem Opfer hat er auf immer da vollkommen gemacht, die geheiligt werden. Ich sollte die ganze Gesellschaft rufen, Halleluja. So. Ach so. Dankeschön. Denn mit einem Opfer hat er auf immer vollkommen gemacht, die geheiligt werden. Und so weiter. Apostelgeschichte 1. Noch einmal die Frage der Jünger, Vers 6. Herr, stellst du in dieser Zeit dem Israel das Reich wieder her? Geht hier um das Reich. Israel. Dann beachten wir weiter. Vers 9. Und als er dies gesagt hatte, wurde er emporgehoben, indem sie es sahen. Und eine Wolke nahm ihn auf von ihren Augen hinweg. Soweit diese Augen fähig waren zu sehen, soweit haben sie ihn gesehen. Und jetzt? Schlagen wir den Epheserbrief auf Und zwar Kapitel 4. Vers 10. Der hinabgestiegen ist in die unteren Teile der Erde, der hinabgestiegen ist, ist derselbe, der auch hinaufgestiegen ist über alle Himmel hinaus. Dürfen wir etwas sehen, was unsere Augen nicht sehen? Ein Professor, bei dem wir die Lehre hatten, darstellende Geometrie, er hat uns die Frage gestellt, meine Herren, sehen Sie das Unsichtbare? Also schon rein menschlich, schon möglich. Ja. Wir, ist das ein Unterschied? Haben wir erleuchtete Augen des Herzens? Können wir den Herrn Jesus weitersteigen sehen, also nachdem die Augen der Jünger nichts mehr gesehen haben in Jerusalem? Ist das ein Unterschied? Kann nichts dafür. Aber es ist so. Ist es uns gegeben, die Dinge zu sehen, die kein Auge so gesehen hat? Mit unseren Dingen zu hören, die kein Ohr gehört hat? Mit unserem Herzen zu verstehen und wahrzunehmen, was in keines Menschen Herz gekommen ist? Dinge, von denen Petrus, der Führer der Zwölf, schreibt, bei welchen etliche schwer zu verstehen sind. Kapitel 2. Apostelgeschichte, danke. Und als der Tag der 50. Wir haben gestern gehört, Pfingsten, ein dummes deutsches Wort. Nichtssagendes, verwischendes Wort. Als der 50. Tag erfüllt wurde, waren sie alle an einem Orte beisammen. Plötzlich geschah aus dem Himmel ein Brausen, wie von einem daherfahrenden gewaltigen Winde und daher wehen und erfüllte das ganze Haus, wo sie saßen. Und es erschienen ihnen zerteilte Zungen wie von Feuer und sie setzten sich auf jeden einzelnen von ihnen. Also was geschieht hier? Ein Hören mit diesen Ohren und Feuer, die sie die Augen gesehen haben. Auf diese Weise wurden die Zwölf in Jerusalem mit dem Heiligen Geist erfüllt. Und jetzt wohnten aber in Jerusalem Juden, gottesfürchtige Männer, von jeder Nation derer, die unter dem Himmel sind. Also, da waren zu diesem, das Alte Testament nennt das Fest dieses 50. Tages, das Fest der Sabbate, weil von Passa 7 Sabbate zu zählen sind, dann ist der 49. Tag, 7. Sabbat herangekommen, und dann ist der folgende Tag eine zweite große Festdarstellung in Israel, genannt Fest der Sabbate, weil 7 Sabbate, also 7 mal 7 Tage, vergangen sind. So wie Gott das Passa-Schlachten der Lämmer nach den Buchstaben des Gesetzes auf Golgatha aufs Wunderbarste, auf seine Weise erfüllt hat, das Gesetz, das Lamm, geschlachtet von den Herrn hohen Priestern an einem Tage. So hat er die Satzung, zweite Festordnung, 7 Sabbate, nach Passa, nach Schlachten des Lammes, hat Gott im Neuen Testament auch auf seine Weise erfüllt. Ausgießen des Heiligen Geistes, nein, schon falsch gesagt. Was habe ich falsch gesagt? Habe gesagt, Ausgießen des Heiligen Geistes? Aha. Was darf Petrus bezeugen? Jetzt ist er erfüllt. Männer von Judäa und alle, die irgendwie zu Jerusalem wohnt. Diese sind nicht trunken, wie ihr meint, sondern was Joel gesagt hat. Und es wird geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott, dass ich von meinem Geiste ausgießen werde. Auf, nicht in, auf alles Fleisch. Vers 18, und sogar auf meine Knechte und auf meine Mägde werde ich in jenen Tagen von meinem Geiste ausgießen. Also nicht, wie Joel sagt, ich werde meinen Geist ausgießen über alles Fleisch, sondern was war Pfingsten? Nur eine Vorerfüllung, eine Kostprobe von dem, was wann voll erfüllt werden wird, am Anfang des tausendjährigen Reiches. In Jerusalem, Juden, gottesfürchtige Männer von jeder Nation, derer, die unter dem Himmel sind. Die ganze Menge wird bestürzt, entsetzt sich, was da geschieht. Wir hören sie, wie ein jeder in unserer eigenen Mundart, den Dialekt, zu uns spricht. Denn wir sind geborene Juden aus Parthien, Medien, Elam, Mesopotamien, Judäa, Kappadokien, Pontus, Asien, Phrygien, Pamphylien, Ägypten, Libyen, Kyrene und Rom. So Juden als Proselyten, Kreter und Araber. Also, was für Volksmengen waren da? Nur Juden oder Proselyten, die sich dem Judentum angeschlossen und sich unter das Gesetz gestellt haben, samt Beschneidung am Fleisch. Da waren keine Heiden da. Genau. Aus allen Nationen, Juden aus allen Nationen, die in Jerusalem wohnten, nicht sesshaft waren, das griechische Wort, sondern die nur weilten in Jerusalem, sich aufhielten. So. Bitte?
Zum Fest gekommen sind.
Zum Fest gekommen sind. Wunderbar, wie Gott dafür gesorgt hat, dass an diesem 50. Tage, nicht nur, aus aller Herren Länder, wo Gott sie zerstreut hatte, jetzt auch wieder anbruchsmäßig hat er sie ins Land zurückgeführt. Ausgerechnet jetzt.
Könnte man hier von den 10 Stämmen die Leute zusammenfügen oder nur aus dem Stamm Juda?
Nein, er spricht ja denn die Leute an, Männer von Israel. Also Juden sind natürlich auch aus Israel. Also in der Hauptsache Juden. Ja. Wunder und Zeichen, Träume, Gesichte. Wenn jemand käme und sage, ja, Bruder Mul, also hast du je einen Traum gehabt, hast du je Gesicht gehabt, hast du je irgendwie in Verzückung bist du gekommen? Nein. Ja, dann fehlt dir der Heilige Geist. Ne? Na bitte, wer sich auf diese Worte stützt, ne? Und würde das heute auf uns beziehen, ne? Ja, das wäre ein Kataprabaut. Ne? Wisst ihr, was das heißt? Das waren bei den Olympischen Spielen, bei den Griechen, solche, die unterwegs Kämpfer, Läufer durch irgendein falsches Signal oder so zu einer Fehlhandlung verleiten wollten. Sodass dann, auch wenn er der Erste war am Ziel, alles nichts war. Er vergeblich gelaufen ist. Schreibt Paulus so? Genau. Aber auf seiner Stufe, auf seiner Ebene hat er da recht. Und jetzt darf ich abschließend für heute Morgen sagen, da wir heute in den Übergangsjahrzehnten leben, wo die Gemeinde Jesu Christi, die Glieder an seinem Leib, noch da sind, es aber seit 1948 schon einen Staat Israel gibt, auf dieser Erde, ganz real, wo Gott schon seit 1948 begonnen hat, diese Ordnungen des Gesetzes Israels, des Reiches, laufen zu lassen. Nicht nur in Israel, sondern auch schon unter den Nationen. Ich nenne jetzt zum Beispiel charismatische Bewegungen, die samt und sonders von Brüdern als vom Teufel inspiriert bezeichnen. Sage ich langsam, langsam. Genauso wie heute die 144.000 aus allen Zwölfstämmen Israels schon leben und nicht zum Leibe des Christus gehören, gibt es auch unter den Nationen Menschen heute, die gottgläubig sind, von Jesus auch noch etwas wissen, aber nicht mehr zum Leibe des Christus gehören. Die 2000 Jahre lang war das anders. Wer wirklich Gläubige war, gehört zum Leib des Christus. Aber in dieser Übergangszeit, Achtung, keine Fehlzündung, keine Fehlbeurteilung. Damit ist nicht samt und sonders alles, was in Kreisen geschieht, wo Wunder und Zeichen und weiß was, Zungenreden eine Hauptrolle spielen, alles in Ordnung sei, ja nicht. Ne? Dort sind die Gefahren eben umso größer, als es sich mit Dingen vor Augen und mit diesen Sinnen wahrnehmbar handelt. Das prächtigste Musterbeispiel hatten wir vor 2000 Jahren. Das Gesetz geht bis und mit auf Johannes den Täufer. Enthauptet. Schluss. Von da an wird das Evangelium Gottes verkündet. Durch wen? Jesus Christus. Leben die zwei auch einige Jahrzehnte gleichzeitig miteinander, nebeneinander? Hat einer den anderen schlecht gemacht oder hat einer den anderen höher geachtet als sich selbst? Ja? War das normal zwischen den beiden? Aha, das sollte auch jetzt normal sein. Nur ist es so, liebe Geschwister, wenn wir der Meinung sind, wir hätten mehr Gnade von Gott und Einsicht und Weisheit bekommen als die da, die anderen da, ne? Liebe Geschwister, dann sind wir schuldig, diese anderen zu verstehen. Wir können nicht erwarten, dass die uns verstehen. Stimmt das auch? Jawohl. Aha. Noch einmal, damit schließe ich. Solange Jerusalem stand und der Tempel und die Zwölf da waren, solange hatte auch Paulus, wenn Fragen komplexe sich unter den Nationen, die gläubig geworden sind, zeigten, Abgesandte nach Jerusalem zu schicken und dort das Urteil entgegenzunehmen. So geschah es. Im Jahre 70, Jerusalem zerstört, der Tempel zerstört und die Juden getötet oder unter alle Nationen zerstreut. Was war jetzt? Freie Bahn für das Evangelium der Herrlichkeit des glückseligen Gottes, dessen Diener ich, Paulus, geworden. Freie Bahn. Freilich. Aber solange Jerusalem stand, war das für Paulus wertvoll? Hat er das geachtet? Bestätigt? Aber haben die Zwölf ihn verstanden? Nein. Bitte, wer? Wie? Ich habe nicht gefragt, ob sie ihm die Hand der Gemeinschaft gegeben haben, sondern ob sie ihn verstanden haben. Ja, natürlich. Ah ja, wenn etliche schwer zu verstehen ist, dann haben sie ihn nicht ganz verstanden. Bitte? Also, Halleluja, ihr Lieben, wir sind wirklich aus der überfüllten himmlischen Herkunft, aus dem Herzen Gottes, reich gemacht. Amen.
Weiteres Band leer.